NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Thomas Nädler.
Wir alle sind groß geworden mit Städten, die voller Autos sind. Wer das Auto liebt, sagt, die Autos stehen bereit für die nächste Fahrt. Doch immer mehr Menschen beklagen, dass Autos schlicht rumstehen und wertvollen Raum blockieren. 90% der Zeit, so sagen Statistiken. Und wo Autos sind, ist eben kein Platz für Fußgänger, für Radfahrer, für spielende Kinder, für Senioren mit Rollatoren, für behinderte Menschen mit Rollstühlen, für Stadtgrün, für Außengastronomie. Es wäre also gut für Menschen, wenn es Alternativen zum eigenen Auto gäbe. Carsharing, öffentlicher Nahverkehr, digitale Mitfahrzentralen und natürlich das Fahrrad. Das hat gerade Oberwasser. Mit dem E-Bike-Boom ist Radfahren nun auch attraktiv geworden für alle, die nicht verschwitzt ankommen wollen, für ältere Menschen oder für Leute, die in hügeligeren Regionen wohnen. Und sicher ist es kein Zufall, dass gerade ein Land, das wenig Platz hat, die Niederlande nämlich, ganz besonders auf das Verkehrsmittel Fahrrad setzt. In dieser Ausgabe von Dorf, Stadt, Kreis wollen wir schauen, welche Rolle das Radfahren derzeit in Westmecklenburg spielt, ob hier der Gedanke der vielbeschworenen Verkehrswende angekommen ist bei Stadt- und Verkehrsplanern, ob Radfahren vor allem ein touristisches Vergnügen ist, inwiefern an den Alltagsradverkehr gedacht wird und welche Veränderungen die E-Bikes gebracht haben. Was sicher ist, die Radinfrastruktur ist allerorten
ausbaufähig. Also zum Beispiel um Gewürzmühlen rum ist es oft besser als durch Gewürzmühlen durch. Da hat man ziemlich viele Konflikte, wenn man mal durch die Stadt fahren will. Es gibt eine Einbahnstraße, da ist der Fahrradweg auf dem Kopfsteinpflaster durch Gewürzmühlen durch. Das ist schon immer ein bisschen beängstigend, wenn man dann neben den Autos fahren muss, wenn nicht gerade eine ein- oder ausparkt. Und solche Probleme gibt es ja an vielen Stellen von Nordwestmecklenburg auch in Wismar.
Das war Matthias Engling, Fraktionschef der Grünen im Kreis Nordwestmecklenburg und Freizeitradler. Antonia Schindler und Martina Scheller haben diese Sendung vorbereitet. Beide Reporterinnen im Mecklenburg-Studio Schwerin, vielen Dank dafür. Schön, dass ihr da seid.
Ja, wir freuen uns auch.
Dann mal los und ab aufs Fahrrad. Wie ist denn das bei euch so? Seid ihr eher so Alltagsradler oder Freizeitvergnügungsradlerinnen?
Ja, also ich ganz klar Freizeitvergnügungsfahrerin, Radlerin. Ich fahre tatsächlich morgens mit dem Fahrrad mein Kind in die Kita. Da freue ich mich sehr.
Dass das ist aber Alltag, ne?
Ja, nicht genau. Ich versuche es, aber wenn es regnet, dann nehme ich auch mal schnell das Auto oder wenn es mal schnell gehen muss. Ne? Aber ansonsten fahre ich lieber über Land. Ne? So, das mache ich gerne. Ich schnapp mir die Kinder und wir fahren ein bisschen durch die Gegend mit dem Fahrrad. Das machen die natürlich auch lieber als laufen. Ne? Es ist so ein praktischer Teil auch einfach. Und wir haben ja schöne Landwege auch teilweise, ne? Muss ich sagen.
Jetzt wohnst du ja auf dem Dorf. Insofern, das erklärt vieles von dem, was du eben gesagt hast. Genau. Wie ist es bei dir, Antonia?
Ich wohne hier in der Stadt. Ich wohne in Schwerin. Ich fahre tatsächlich auch alltagsmäßig viel mit dem Rad, auch manchmal zur Arbeit oder im Sommer versuche ich es wirklich regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Aber wenn es dann so gegen Herbst geht und so nass, kalt und eklig wird, dann muss ich, ja, dann nehme ich auch lieber mal das Auto. Aber auch zum Einkaufen, wenn es irgendwie geht. Ich habe so ein kleines Körbchen vorne an meinem Rad dran und dann schmeiße ich da halt ein paar Sachen rein. Also ich nutze das schon relativ häufig.
Jetzt ist ja ein großes Problem, das ich jetzt auch erlebt habe, als ich wieder angefangen habe, mehr Rad zu fahren, dass die Infrastruktur, naja, wie der Herr eben sagte, durchaus ausbaufähig ist. Und das auch in Schwerin in der Stadt. Du hast mal einen Stadtplaner besucht, Antonia. Haben die Stadtplaner das überhaupt auf dem Schirm, dass sich da vielleicht was ändern wird?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich mit Mario Goldammer unterhalten. Der ist Mitarbeiter der Verkehrsplanung der Stadt hier in Schwerin. Und er sagt, dass Radwege in den vergangenen Jahren definitiv immer wichtiger geworden sind, dass vor allen Dingen in der Stadtverwaltung der Wille, mehr für Radfahrer zu tun, immer stärker wird.
Wir sind jetzt beim Radverkehrsanteil von etwa 15%. Und ich meine mich zu erinnern, vor 15, 20 Jahren lag er noch bei 7, 8, 9, 10 so in etwa. Also es nimmt schon zu, natürlich nicht so, wie wir es wünschen. Wenn ich Verbesserungen schaffe für den Radverkehr, dann kann ich darauf hoffen, dass sich diese Anzahl steigert. Und Radverkehrsplanung ist eine Angebotsplanung und je mehr Angebote ich schaffe, umso mehr Möglichkeiten biete ich.
Er ist jetzt schon hauptsächlich für den Radverkehr zuständig und ab 1. Januar des kommenden Jahres gibt es auch eine extra Stelle, die in der Stadtverwaltung wirklich nur für den Radverkehr gedacht ist. Das wird er dann auch übernehmen.
Ach, eine eigene Stelle für den Radverkehr. Jetzt war ich mal schnell in Kopenhagen und habe nachgemessen. Ein Standardradweg dort ist 2,35 Meter breit. Das ist der Standardradweg. Weniger ist eigentlich kaum. In Deutschland sind wir bei gerade mal 1,10 Meter. Und jetzt erleben wir aber immer mehr E-Bikes, breite Lastenräder. Jetzt kommen noch die E-Scooter dazu, die ja auch rumstehen und auch rollen auf den Radwegen. Da ist schon ordentlich was los auf dem Fahrradweg im Moment, oder?
Ja, das ist das Problem. Also wir haben hier nicht mehr Platz, als da ist jetzt. Es gibt immer mehr, die mitmachen wollen. Also du hast sie alle schon genannt, Lastenräder, E-Bikes etc. Aber der Platz wird nicht mehr. Wir können nicht einfach irgendwelche Häuser abreißen, um dort dann noch einen neuen Fahrradweg zu bauen. Und der Vorsitzende des Allgemeinen Fahrradclubs für Deutschland hier in Mecklenburg-Vorpommern, Horst Krumpen, der spricht sogar von einem Verteilungskampf. Und zwar, weil die Radwege jahrzehntelang vernachlässigt wurden. Ja, jetzt gibt es halt ab und zu mal einen Radschutzstreifen, aber naja, wir wissen ja alle, wie sicher die wirken.
Ja, das Problem mit Radschutzstreifen ist ja folgendes. Wir haben eigentlich eine Definition einer Überholbreite. Ne? Also wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo fahre, das wissen wir drei ja, dann sollte ein Auto innerorts mindestens 1,50 Meter Abstand halten beim Überholen, außerorts sogar 2 Meter. Diese Radstreifen aber suggerieren den Autofahrern natürlich, dass die Linie das Entscheidende ist. Und wenn der Radstreifen dann gerade mal 50 cm breit ist, dann, fahren sie eindeutig zu dicht an mir und meinem Enkelkind vorbei und das macht nervös.
Ja, da gibt es übrigens gerade eine Diskussion im Landkreis Nordwestmecklenburg über so einen Radschutzstreifen auf einer Bundesstraße zwischen Grevesmühlen und Börzow. Und ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht, wie die rechtlichen Bedingungen sein müssen für so einen Radschutzstreifen. Ne? Also die Breite hatten wir ja eben schon. Es muss zum Beispiel aber auch, also 6 Meter Gesamtbreite der Fahrbahn, dass eben beide Autos aneinander vorbeifahren können, ohne dass man den Radfahrer überholen muss oder ein bisschen ausscheren muss. Und es würde dann gehen, wenn 400 Autos pro Stunde diese Straße passieren, dann wäre so ein Schutzstreifen möglich. Und wenn man den Schwerlastverkehr auf unter 10% reduziert.
Oh, okay, das sind aber, finde ich, harsche Bedingungen, die man da erstmal stellt, um vernünftigen Radschutzstreifen zu bauen.
Das ist aber im Obertrietenring tatsächlich gegeben. Also der Radschutzstreifen, der sieht dort zwar aus, als wäre er brandgefährlich, der ist aber tatsächlich regelkonform. Und also Schwerins Radwegeplaner Goldammer gibt aber zu, dass er nicht ideal ist für das Sicherheitsgefühl.
Das ist einfach die Verkehrsdichte, die da sich durchschlängelt, sag ich mal. Das sind schon hohe Zahlen an Autos und LKWs. Und dafür ist der Streifen, der da jetzt vorhanden ist und markiert ist, er ist regelkonform, ja, aber er bietet nicht das Sicherheitsgefühl, sagen wir es mal so. Ich fahre da drauf, aber ich verstehe auch Bürgerinnen und Bürger, die das nicht wollen und nicht annehmen würden.
Ja, und die Stadt hat sich jetzt eigentlich was überlegt. Die haben gedacht, ach Mensch, ja, das Sicherheitsgefühl ist nicht so doll. Dann geben wir auch den Fußgängerweg, den Bürgersteig, zusätzlich für Fahrradfahrer frei. Und das wiederum kritisiert aber der ADFC-Vorsitzende Krumpen.
Das führt aber wiederum dazu, dass es die absolute Verwirrung gibt. Gehört er jetzt auf die Straße? Fährt er auf dem Gehweg? Wenn er auf dem Gehweg fährt, wie ist es dann mit der Geschwindigkeit? Wie ist es mit den Ampeln? Wie ist es mit dem Abbiegen? Vielen ist scheinbar auch nicht klar, dass wenn ich einen solchen Weg benutze, ich ihn immer nur in der gleichen Fahrtrichtung benutzen darf, in der auch der fließende Verkehr fährt.
Ja, klar, das kennen wir ja mit Radlern, die einem plötzlich entgegenkommen auf der falschen Seite. Jetzt sitzen ja aber in den Rathäusern, in den Kommunen, in den Landkreisen auch keine Amateure. Also kann mir ja keiner erzählen, dass die sich nicht mit Radverkehr beschäftigen, oder Martina?
Ja, ganz genau. Also das Thema hat natürlich absolut an Bedeutung gewonnen. Das sieht man ja eben auch an Herrn Goldammer, der jetzt dann eine feste Stelle kriegt. Du hattest schon das Beispiel Niederlande angesprochen, ne? Die unsere Vorzeigeradfahrerland, das Vorzeigeradfahrerland. Da gibt es Parkhäuser für Radfahrer, für Fahrräder. In Münster auch zum Beispiel. Da gibt es eine Werkstatt, eine Waschanlage für Fahrräder. Das ist bewacht, das Parkhaus. Es gibt sogar einige Fahrradparkhäuser mit Duschen. Ne? Also da weiß man ganz genau, da muss was gemacht werden. Und in Schwerin zum Beispiel hatte ich gelesen, da ist auch sogar eins geplant, so ein Parkhaus in der Nähe vom Bahnhof, hinterm Stadthaus, weil den Leuten da aufgefallen aufgefallen ist, Mensch, da stehen ja hunderte Fahrräder immer an diesen Bügeln am Bahnhof. Und,
oh ja.
Genau, die müssen ja irgendwo hin und es kommen noch mehr. Ne? Das ist ja nun mal klar, dass auch immer mehr Leute gerne aufs Fahrrad umsteigen würden. Und deswegen sagt der ADFC ja auch, so eine Anpassung wäre dringend notwendig. Und wenn man das baut, dann doch bitte gleich für mehr. Ne? Nicht nur für ein paar, so knapp 300 sind geplant. Ne? Und auch hier die Kreisverwaltung in Nordwestmecklenburg, die haben das Thema immer mehr auf dem Schirm. Da gibt es zum Beispiel nicht mal am Kreissitz in Wismar, in Grevesmühlen, gibt es nicht mal eine Unterstellmöglichkeit, nur eine vernünftige Abstellmöglichkeit für Fahrräder. Und da habe ich neulich gehört, ja, also wenn man sich gut stellt mit dem Hausmeister, dann kriegt man, wenn man so ein super teures E-Bike hat, was man nicht den ganzen Tag draußen stehen lassen will, kriegt man auch ein kleines Plätzchen im Keller. Ne?
Und bei ihm stapeln sich schon die Pralinenpackungen, ja, die er als Dankeschön genau bekommt. Wie sieht es denn jetzt auf dem platten Land aus? Wir haben Nordwestmecklenburg immer schon mal wieder erwähnt, waren ja da aber dann doch mehr in den Städten unterwegs. Wie ist es in Südwestmecklenburg im Kreis Ludwigslust-Parchim?
Da haben wir jetzt mal so 135 Kilometer Radweg, die es schon gibt. Da ist aber auch in den letzten Jahren viel passiert und da wurde auch zum Beispiel in diesem Jahr viel gebaut. Also zum Beispiel zwischen Rom und Strahlendorf eine ganz wichtige Verbindung oder auch in Parchim direkt. Parchim hat auch ein eigenes Radwegekonzept in den letzten Jahren entwickelt. Und auch zwischen Möderitz und Parchim zum Beispiel, das sind ja auch teilweise Radwege, die an größere Netze angeschlossen sind, also Fernradwege. Ne, und wo dann immer mal so eine Lücke fehlt. Da wurde zum Beispiel jetzt hier dieses Stück zwischen Möderitz und Parchim, das ist, gehört zum überregionalen Fernradweg Mecklenburgischer Seenradweg oder auch zum regionalen Eldetal-Rundweg. Genau, und das ist... Eine Seite ist diese touristische Nutzung, auf der anderen Seite ist natürlich ganz wichtig für die Leute, die dort leben, dass die Kinder auch mal mit dem Fahrrad zur Schule fahren können. Und das sind gerade diese kleinen Abschnitte, die manchmal fehlen.
Zum Beispiel... In Bobitz, da habe ich auch schon mehrfach drüber berichtet, da gibt's, die Gemeinde versucht seit 13 Jahren dort einen Radweg zu bekommen zwischen Bobitz und dem Ortsteil Schönhof. Da gibt's einen ganz großen, langen juristischen Streit, auch mit einem Bauern, der da seine Flächen nicht abgeben möchte für den Radweg. Und das Stückchen, das sind nur ein paar Kilometer, die sind brandgefährlich. Wir sind da mit der Bürgermeisterin mal auf dem Fahrrad lang gefahren. Also ich habe da langsam Angst um die Frau bekommen, die da auf ihrem Fahrrad, weil da kommen dann zwei Autos und die überholen und einander und vorbei und man denkt sich nur, oh Gott, das ist wirklich gefährlich. Also es gibt immer noch so Lücken und Flecken, wo man sagt, okay, da müsste man echt jetzt mal rangehen.
Und ich habe den Eindruck, dass das viele Geld, das Land ausreicht, das ist ja in den nächsten 3 Jahren oder innerhalb der laufenden Periode 26 Millionen Euro, dass das oft Fördergelder sind für Radwege, die eben tendenziell eher touristisch genutzt werden, oder?
Ja, richtig, genau. Das war ganz lange in der Planung der letzten Jahre. Also das letzte Radwegekonzept aus Westmecklenburg ist von 2009. Da ging es ausschließlich um die touristische Nutzung. Und jetzt hat man auch so ein bisschen erkannt, aber das... Genau, das ist die eine Seite, aber wir müssen auch den Alltagsradverkehr immer mehr einbeziehen und diese 26 Millionen Euro Fördergelder, die es jetzt zum Beispiel gibt vom Bund, da müssen die Kommunen sich immer ranhalten und immer auch ihren Eigenanteil aufbringen, den in den Haushalt einstellen natürlich und sie müssen die beantragen, weil wenn diese 26 Millionen zum Beispiel jetzt nicht abgerufen werden, dann gehen die einfach an andere Bundesländer und das ist natürlich dann schade, ne? Also wir haben zum Beispiel Klüzer Winkel, kann ich nochmal sagen, schönes Beispiel, Nordwestmecklenburg, hattest du eben gesagt, Antonia, ne, mit dem Radweg da zwischen Bobitz und Schönhof, was ja schon ganz, ganz lange, ich wohne ja da in der Nähe, ich kenne das Problem, ne, und es gibt aber tatsächlich so im Klüzer Winkel, muss ich mal als Gegenbeispiel mal was Gutes sagen, ne, der wurde in den letzten 15 Jahren so schön ausgebaut, also ja, touristische Nutzung, klar, ne, auch die Leute mal ins Hinterland locken und da ist zum Beispiel Volker Jakobs zu Hause, den habe ich getroffen, der bietet seit ganz, ganz vielen Jahren dort Fahrradtouren an, geführte Radtouren für Touristen. Ja, der kommt gebürtig aus der Lutherstadt Wittenberg und ist durch seine Frau damals, durch die Familie seiner Frau nach in den Klüzer Winkel gekommen und ist nur mit dem Rad gefahren, hat sich alles erfahren. Der kennt wirklich, ich sag mal, jeden Stein und jeden Feldweg.
Also das Radfahren im Klüzer Winkel, das macht mir schon immer großen Spaß, weil die Landschaft ja sehr schön ist und auch zum Radfahren gut geeignet ist und auch das Wegenetz trotz aller nicht perfekten Sachen doch so ist, dass man hier gut Radfahren kann. Auf den Nebenstraßen kann man gut Radfahren und inzwischen gibt es ja auch einige Radwege und man kann hier also sehr schön Radfahren und auch ganz verschiedene Touren fahren.
Ja, der Herr klingt ja sehr, sehr geruhsam. Also man merkt, ja. Fahrradfahren macht offenbar auch ausgeglichen. Ich wollte eins kurz ins Verhältnis setzen. Du hast davon gesprochen, 135 Kilometer Radweg gibt es im Kreis Ludwigslust-Parchim. Das ist ja immerhin einer der größten Deutschlands. Und ich habe mal geguckt, wie viele Kreisstraßen die haben.
Na?
Rate mal, Verhältnis.
Oh so. Gott. Ja, großer Kreis.
10-mal so viel?
Ja, es sind eben wirklich fast 10-mal so viel. Also 980, 900, ne, irgendwas Kilometer Radwege haben, Kilometer Straßen haben sie, für die sie alleine zuständig sind. Also ich habe jetzt mal nur die Kreisstraßen rausgerechnet. Ne? Also nur die, für die der Kreis zuständig ist. Ja. Das sind allein fast 1000 Kilometer. Und dann klingen 135 Kilometer Radweg schon wieder irgendwie nicht so viel.
Na, in Westmecklenburg, es geht auf die ganze Region, da sind tatsächlich nur an 10% der Kreisstraßen sind Radwege, deswegen konnte ich das jetzt gerade beantworten.
Sehr gut.
Ja, aber da muss ich auch dazu sagen, trotzdem liegt da, ich sag mal, Mecklenburg-Vorpommern im Ländervergleich, zum Beispiel mit den Kreisstraßen auf Platz 6. Also 13 Flächenländer wurden untersucht, ne, und der Anteil an Fahrradwegen im Vergleich zu den Kreisstraßen, und da liegen wir im Mittelfeld. Also nicht. Auch wenn es nicht reicht, ne? Aber so schlecht ist es vielleicht dann doch nicht.
Ja. Ich habe im Sommer angefangen, mir verstärkt mit so einer App Radwege rauszusuchen, auf denen ich ein bisschen hin und her fahren kann. Und weil ich noch lange nicht fit bin und auf den E-Motor noch verzichten will, habe ich mir da wirklich versucht, so Strecken rauszusuchen, mit denen ich auch gut klarkomme, auch wenn ich dann mit Tempo 10 vor so einem Auto herradel.
Ja.
Und ich habe gesehen, ich komme immer noch nicht durchgängig nach Wismar hoch.
Ja, richtig. Den wollte ich dir gerade empfehlen, Thomas. Genau, du hast ein kleines Stück, ne? Das fehlt noch. Ne? Aber das ist ein schöner Weg, der führt fast gerade einmal von Schwerin nach Wismar. Ne? Man, ein bisschen berghoch und bergrunter geht es manchmal zwischendurch. Ja, da fehlt tatsächlich noch ein Teilstück. Aber das soll, wenn alles gut läuft, Ende des Jahres jetzt, also zu Ende Dezember, dann auch fertig sein. Da ist ja auch gerade die 106 gesperrt, die B106 bei Zickhusen, weil eben da der Radweg jetzt noch zu Ende gebaut wird. Und dann kann man tatsächlich durchfahren. Fast geradeaus einmal durch. Und es gibt ja noch den anderen Weg, den zweiten Fahrradweg tatsächlich, unten am Schweriner See entlang, Willigrad, Bad Klein. Das ist eher so die touristische, schöne Strecke, wenn man mal Zeit hat, ne? Oder mal am Wochenende einen kleinen Ausflug machen will.
Und dann gab es ja jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, im ZDF-Magazin Royal hat ja Jan Böhmermann einen Song gemacht, der mir sehr aus der Seele gesprochen hat. Warum hört der Fahrradweg hier einfach auf? Denn das ist ja eine Situation, die wir immer wieder erleben, oder Antonia?
Ja, und wenn man dann Glück hat, dann geht er für vielleicht in 100 Metern irgendwann weiter, aber noch versetzt und so weiter. Das Kernproblem, das sieht Horst Grumpen vom ADFC, das ist, dass Radwege zu den freiwilligen Aufgaben einer Kommune gehören. Also wenn wir uns mal die Planung von Straßen für Autos angucken, die werden ganz anders geplant. Da gibt es eine ganz große und ganz detailgetreue Koordinierung der Anbindung an weitere Straßen, weil wir fahren ja nicht auf irgendeiner Straße und dann ist Ortsausgang und hört die auf. Das kennen wir.
Wäre ja Quatsch,
genau. Und bei Radwegen sieht das aber anders aus. Also die Kommunen, die bauen halt, wenn sie Geld haben oder bekommen haben, den Radweg bis an die Grenze des Ortes, und dann sind sie nicht mehr zuständig. Am Ortsschild ist dann Ende und dann geht zum Beispiel eine Kreisstraße weiter. Dann ist der Kreis dafür zuständig, dass der Radweg auch weitergeht. Oder es ist das Land zuständig, weil es eine Landesstraße ist. Oder es ist der Bund. Also da sind einfach andere sogenannte Baulastträger dann zuständig. Ja, und die zu koordinieren, das müsste eigentlich so der Kernpunkt sein, dass alle zusammenarbeiten und gucken, dass Radwege auch weitergehen.
Ja, dann sollte einfach, also ne, wenn Herr Pegel jetzt wieder Minister wird in der neuen Landesregierung und wieder so ein verkehrsdigitales etc. Ministerium kriegt mit ganz vielen Aufgaben, ließe sich doch da vielleicht auch eine Stabsstelle Koordinierung Fahrradverkehr schaffen.
Das kann die Regierung ändern, ja. Das müssten sie verpflichtend machen.
Es gibt ja auch schon die Forderung, für jede neue Straße gleichzeitig ein neuer Radweg. Ne? Also jede Straße, die gebaut wird oder die neu gemacht wird, kriegt automatisch einen Radweg. Das wäre es doch mal.
Und das kann man schaffen. Genau das ist eine Möglichkeit, die Regierung mit Gesetzen machen kann, wenn sie es will. Also der Verkehrsanteil von Fahrradfahrern, der liegt in Westmecklenburg insgesamt zwischen 8% und 10%, wobei sich das meiste dann auch noch in den Städten abspielt.
Ja, obwohl ich habe mir auch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar ist es aber so, dass auf dem Land mehr Leute ein Fahrrad haben.
Na klar, sie haben ja auch genug Schuppen, um es reinzustellen.
Genau. Da stehen dann 10 Fahrräder drin, die kaum gefahren werden, ne, für Besuch. Also zum Beispiel hier im Landkreis Ludwigslust-Parchim, da haben tatsächlich 85% der Einwohner ein Fahrrad. in Nordwestmecklenburg knapp drunter sind es 83% und in Schwerin sind es bloß 71%. Also ich sag mal, die geringe Fahrradnutzung, ne, die ist jetzt nicht darauf zurückzuführen, dass die Leute einfach kein Fahrrad haben. Das stimmt nicht, ne? Das haben sie.
Und wenn wir nochmal auf die Infrastruktur gucken, ein Meter Straße innerorts kostet über den Daumen 1200, 1300 Euro. Meter jetzt, ne? Also nur so ein Meter.
Ein Kilometer ist ungefähr eine Million, damit rechnen die Städteplaner. Für einen Kilometer Straße, normale Autostraße in der Stadt, rechnen die mit einer Million ungefähr.
Ja, und wenn man da anfängt, so einfach die Kosten ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen, ne? Und ich sag mal nicht mehr, sagen wir mal, 75% der Ausgaben für den Autoverkehr, sondern vielleicht nur noch 50, dann schubbelt sich das ja vielleicht hin und irgendwann kann mein Enkelkind mit mir tatsächlich am umgedrehten Ring lang radeln.
Ja, ich glaube aber, das ist tatsächlich ein Problem in den Köpfen auch noch. Da muss ein ganz, ganz großes Umdenken, wenn wir das wollen, diese Fahrradwende in den Köpfen passieren, weil es ist natürlich so, dass das Auto für viele einfach einen viel größeren Stellenwert hat, ne? Oder viel wichtiger ist, dass das Auto. So, aber es ist auch so, auf dem Land bin ich brauche mein Auto.
Ja,
ganz klar.
Also. Und damit im Zusammenhang ist ja noch ein Punkt, das Kriterium für den Bau von Radwegen ist an der Stelle interessant, weil das ist nämlich die Zahl der Autofahrer, die auf der Straße, neben der der Radweg gebaut werden soll, fahren.
Ah, das ist das, was Martina schon gesagt hatte, ne? Also, dass ich nur dann einen Radweg kriege, wenn eine bestimmte Menge Autofahrer.
Genau, das waren bei Kreisstraßen ist es so, wenn auf einer Kreisstraße weniger als 2000 Autos am Tag fahren, dann ist sie sicher genug, sagt der Gesetzgeber, für die Radfahrer selbst, dass die sich sicher fühlen, aber interessanterweise auch für die Autofahrer, weil die durch die Fahrradfahrer ja behindert werden. Also Radfahrer, die behindern ja quasi den fließenden Verkehr auf einer Kreisstraße. Und das sind, also es sind quasi zwei Kriterien, die sich beide an Autos orientieren, um dann aber einen Radweg zu bauen. Und da gibt es zum Beispiel einen Streit schon sehr lange in Fenchow, nordöstlich von Schwerin. Da fordern die Anwohner seit Jahren einen Radweg an der Landesstraße 103. Und die bekommen keinen, weil dort eben zu wenig Autos langfahren. Es gibt wohl Leute, die sagen, man könne auf der Straße dort Tennis spielen, weil da so lange kein Auto kommt. Und der ADFC, der kritisiert diese Regelung und beziehungsweise auch dieses Kriterium für den Bau eines Radwegs.
Diese Strecke, da werden ganz viele Radtouristen langgeführt, die unsere Region besuchen, die in die Sternberger Seenlandschaft wollen oder ähnliches und die da kein gutes Sicherheitsgefühl haben. Aber es ist natürlich wie bei anderen Dingen auch, sie können 2 Stunden fahren und es kommt kein Auto und dann kommen mehrere Autos auf einmal und dann kommt noch in irgendein Mähdrescher oder Erntefahrzeug entgegen in Überbreite und danach haben sie Angst.
Ja, ich hatte mich aber auch schon gewundert, immer wenn ich jetzt so meine kleinen Sommertürchen geplant habe, also Türchen im Sinne von Tour, Verniedlichungsform, nicht so gelungen, sprachlich gerade. Immer wenn ich so meine Touren geplant habe, habe ich mich mal gewundert, wo kriege ich einen Radweg vorgeschlagen und wo sagt meine App, kannst du trotzdem fahren? Aha, jetzt weiß ich, 2000 Autos am Tag ist das Kriterium.
Der Mähdrescher nicht mit eingerechnet.
Ja,
die werden ja auch immer größer.
Breiter.
Aber den ertrage ich noch gerade so.
Ja, also ich glaube, wenn wir über jetzt Radwege, über neue Radwege oder ein neues Konzept reden, dann muss man einfach auch mehr die Leute einbeziehen, die dort leben und deren Ziele. Ne? Also es muss klar sein, man braucht Radwege zum Arzt, zur Schule, zur Kita, zum Einkaufen.
Das Argument, da fahren jetzt nicht 2000 Autos, ne, jetzt brauchen wir den Radweg da nicht, irgendwie verstehe ich das nicht.
Also es ist für mich nicht einleuchtend. Wenn ich sehe, dass wir die Infrastruktur verbessern müssen, um die Leute aufs Land zu holen, dann brauche ich eben einen Radweg und den kann ich doch nicht festmachen an, da fahren jetzt unter 2000 Autos. Also
und um es mal zu bestärken, wir haben ja an anderen Stellen haben wir ja diese integrierte Planung ganz selbstverständlich. Ne? Also wenn irgendwo ein Gewerbegebiet gebaut wird, dann werden selbstverständlich Zufahrtsstraßen geschaffen, die Verkehrsmenge aufnehmen können, die das Gewerbegebiet braucht. Andererseits könnte es ja auch sein, ich saniere eine Schule und wenn ich die Schule schon mal saniere, könnte ich ja gleich dafür sorgen, dass Schüler aus möglichst vielen Richtungen da auch sicher hinkommen. Oder Arzt, Bahnhof wäre noch viel mehr, also alle Verkehrsknotenpunkte dabei besonders einzubeziehen, wäre ja prinzipiell erstmal eine gute Idee.
Ja, und ich glaube, dass es gibt ja dieses neue Radwegekonzept, das hatten wir auch schon mal kurz angesprochen, und ich hoffe, ne, dass sie das hinkriegen, weil genau diese Probleme, also wie komme ich, wo muss ich Radwege schaffen, um wirklich das zu erreichen, was ich auf dem Land brauche, ne? Das wird jetzt im neuen Radwegekonzept berücksichtigt. Das ist seit 1.9. ist das vorläufige Konzept auf dem Markt. Man kann es sich im Internet auch angucken, und das alte stammt ja aus dem Jahr 2009, also es war wirklich, es war an der Zeit, dass es ein neues gibt. Das haben die ja auch selber gesagt, die Planer vom, also Planungsverband Westmecklenburg, das Thema Radwege ist wichtig, und in einem ersten Schritt wurden alle Radwege erfasst, die es gibt in Westmecklenburg, und das finde ich richtig gut, das finde ich großartig. Das erste Mal wirklich, dass es eine wirklich umfassende Datenbank gibt mit allen Radwegen, Feldwegen, ja, egal in welchem Zustand. Und da wurden Lücken erfasst auch und Sicherheitsmängel, Brücken, Barrieren, Bordsteine, also wirklich alles. Und das haben nicht nur die Planer selbst gemacht, also die dort beteiligt waren an diesem ganzen Projekt, sondern sie haben gesagt, hey Leute, wir nehmen euch mit, ne? Die haben zum Beispiel die Wegdetektive ins Leben gerufen, und dann konnten Einwohner, ne, da wo sie gerade waren, konnten dann auch per App übermitteln, also hier stimmt was nicht, ne? Oder vielleicht auch hier ist was gut, aber ich glaube, es ging eher um die anderen Sachen, aber genau. Und da gab es mehr als 1000 Hinweise aus der Bevölkerung, und tatsächlich 830 davon waren relevant oder sind relevant für den Planungsverband, und man kann das auch jetzt noch machen. Also wer jetzt unterwegs ist im Landkreis Ludwigslust-Parchim und mit Fahrrad und feststellt, oh, hier stimmt was nicht, hier ist der Radweg zu Ende oder hier ist er ganz schlecht, dann kann man das online melden. Die Wegdetektive heißt das, und das soll zukünftig zum Beispiel auch in Nordwestmecklenburg, die wollen das auch machen.
Das große Problem am Radwegekonzept ist tatsächlich, dass Schwerin fehlt. Also Schwerin saß mit dort bei der Erarbeitung des Konzeptes mit am Tisch, und die haben auch ein bisschen mitgemacht. Aber da die gerade ein eigenes Radwegekonzept entwerfen, haben die sich bei den Karten und auch bei ganz vielen anderen grundlegenden Sachen rausgezogen. Also wenn man sich die ganzen Karten alle so anguckt, dann sind am Anfang noch ein paar Sachen von Schwerin noch mit dabei, bei den Unfällen etc. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, also wirklich an die Erfassung, wie sind die Radwege, das Martina so schön beschrieben hat, da ist da einfach in der Mitte ein großer grauer Fleck. Das ist Schwerin, wie gesagt, weil die gerade ihr eigenes noch mit erarbeiten.
Ich wollte gerade Schwerin für das eigene loben, aber wenn das bedeutet, dass sie...
Ja, wir hoffen mal, dass sie sich alle lieb haben, ne? Die beiden Kreise und Schwerin, und dann noch den Weg, genau, den Weg zueinander finden. Ne? Aber die sind natürlich die Verbundpartner, die in diesem Radwegekonzept jetzt dort beteiligt sind. Das steht auch im Konzept. Die sind auch verpflichtet, das umzusetzen.
Und Sie als, ganz kurz noch, und Sie als Stammhörerin, als Stammhörer wissen natürlich, dass wir Ihnen immer umfangreiches Material zusätzlich zu diesem Podcast zur Verfügung stellen. Das ist meist noch ein Fernsehstückchen, ein bisschen was im Radio gibt es auch zu hören bei NDR 1 Radio MV. Im Nordmagazin, wie gesagt, gibt es was zu sehen. Und auf ndr.de/mv finden Sie einen ausführlichen Internetartikel, der nochmal so die groben Dinge zusammenfasst, die wir hier besprochen haben. Und Ihnen natürlich alle Links präsentiert, die wir hier erwähnt haben. Und die wir natürlich nicht mit https://// aussprechen, damit Sie dann abschreiben können. Jetzt ist ja aus dem Radwegekonzept ja so eine kleine Liste geworden dessen, was so ein nice to have, sagt der Juppie im fernen Berlin, was also schön wäre zu haben hier in... Und?
Genau.
Wie ist so? Teuer bestimmt.
Teuer, genau. Ja, ja, ne? Also wenn wir bei Wünsch dir was wären, dann würden wir 86 Millionen Euro auf den Tisch packen.
86 Millionen.
Genau. Mhm. Und würden neue Radwege bauen, Lücken schließen, alte Radwege, die es schon seit 20 Jahren gibt, einmal überarbeiten, oder würden vielleicht einen Bordstein absenken oder würden einen Radweg breiter machen oder mal die Büsche an den Seiten wegschneiden, ne, damit man da fahren kann. Also
sprichst mir so aus der Seele, ja. 86 Millionen.
Hm. Ja, das ist erstmal auch tatsächlich nur eine Schätzsumme, da kommt noch ein bisschen was dazu. Also Baukosten, klar wissen wir, die entwickeln sich ständig in eine Richtung nach oben. Baunebenkosten, dann sind da auch noch nicht die Kosten drin für Grundstücksausgleich oder Naturschutzmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen, ne? Oder hier der Grundstückskauf, ne? Manchmal muss man ja auch jemandem ein Grundstück abkaufen für viel Geld. Das ist auch alles noch nicht drin. Also die Summe kann sich noch ein bisschen nach oben entwickeln. Ja, genau. Und jetzt kann der Planungsverband dann aber... Könnte er rein theoretisch loslegen, ne? und mit allem, die mitmachen wollen und so eine Prioritätenliste erstellen. Ne?
Ja, mir ist aufgefallen, Antonia, dass wann immer ich jetzt so Rad gefahren bin, auch auf schönen und zum Teil ordentlich breiten Radwegen, mir immer wieder ein Schild begegnete und da stand drauf: Radwegeschäden, was dann ziemlich zuverlässig zur Folge hatte, dass ich irgendwie jeden zweiten Meter so, ne? Also meine Federn am Rad und bei meinem Gewicht, das ist dann schon alles ordentlich gefordert gewesen. Also ist das jetzt so ein Eindruck, den ich habe, oder hat sich das in deinen Recherchen bestätigt?
Nee, das hat sich schon bestätigt. Wobei man sagen muss, das kommt wieder zurück aufs Radwegekonzept. Da hat sich ja wirklich jemand mal die Mühe gemacht und hat diese Strecken.
Die Wurzeln sind es ja meistens.
Ja,
meistens
genau.
Sind's ja Wurzeln.
Das war das erste Mal, dass jemand sich wirklich hingesetzt hat oder ganz viele Leute sich hingesetzt haben und die zusammengetragen haben, weil es gar nicht so richtig klar ist, wie eigentlich der Stand ist, wie die eigentlich instand gesetzt sind, die Radwege. Ja, wenn man jetzt sich wieder die Straßen anguckt für Autos, kannst du in jede Kommune, kannst in jede Stadt gehen, kannst sagen, Mensch, Straße XY, sag mir doch mal, wie ist es um die bestellt, müssen wir die in ein paar Jahren sanieren? Bei Radwegen Fehlanzeige. Wenn man da in die Kommunen geht und sagt, oh du, ich bin hier letztens über den und den Radweg gefahren und das holperte und das war ganz furchtbar, dann sagt er, oh, ja, kann sein.
Mal da fahre ich nie lang.
Ja, fahre ich nie lang. Gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwann Fördergelder bekommen.
Das heißt, diese Straßenmeisterei-Autos, diese Orangen, die gern mal ganz, ganz langsam überfahren und dann steht da Streckenkontrolle dran, das gibt's für Radwege gar nicht.
Sowas nicht in der Art. Nee, da müssten wir noch ein paar mehr Wegdetektive sozusagen dafür erstmal einstellen, beziehungsweise müsste es einfach dafür geben. Und ein ganz großes weiteres Problem ist, dass die meisten Radwege einspurig sind. Vor allen Dingen halt auch nur auf einer Seite der Straße, vor allen Dingen im Sommer kannst du halt auch echt schon mal richtig eng werden, wenn viele Fahrräder unterwegs sind, am besten auch noch mit diesen Taschen rechts und links. Und dann wird das da, wenn man sich da entgegenkommt auf einer Seite, bräuchte man halt eigentlich zwei Radwege rechts und links. Und ein weiteres Problem auch, gerade bei solchen Holperstrecken, ist auch das Gewicht der E-Bikes. Die fahren sich ganz anders und Radwege sind auch oft nachträglich gebaut, liegen dann tiefer als die Straße. Wenn man jetzt die Straße überqueren will, dann muss man mit so einem E-Bike erstmal hoch, dann ist man oben auf der Kuppe, dann muss man noch rüber über die Straße und dann wieder runter. Das ist bei einem normalen Fahrrad mit, ich sag mal, 10 Kilo noch kein Problem. Wenn man aber so ein Pedelec, also so ein E-Bike, dort fährt, dann sind das schon mal 30 Kilo. Wenn du dann über 70 Jahre alt bist und das da irgendwie hochschieben musst und dann wieder runter, das kann dann schon echt gefährlich werden und da gibt's halt auch dann immer wieder neue Unfälle.
Jetzt hat sich bestimmt vieles in diesem Podcast so angehört, als würden wir so ein Gegeneinander von Auto, Bus, Fahrrad aufmachen, als wäre Fahrrad irgendwie das allein selig machende Verkehrsmittel. Nee, das ist natürlich Quatsch, Unfug. Wir sind ja ganz verschiedene Menschen, haben ganz verschiedene Mobilitätsbedürfnisse. Insofern ist ja eher eine Integration das Entscheidende, ne? Also Mietfahrräder, eigene Fahrräder, Leihfahrräder, Busse mit Fahrradtransportmöglichkeit, Roller, das kann ja alles vernünftig zusammengehen mit den digitalen Möglichkeiten, die wir zurzeit haben, um Dinge zu vernetzen. Und diese Vernetzung von E-Bike, also nicht verschwitzt ankommen und in den Bus steigen, ist ja auch so ein Thema. Gibt's eine Menge Verbesserungspotenzial, oder?
Auf jeden Fall. Also man muss sich ja mal vorstellen, die Dinger sind ja auch nicht so ganz günstig, so ein E-Bike. Und wenn ich mit einem 3.000 bis 5.000 Euro teuren Rad über Land fahre und es fängt dann an zu regnen, dann würde ich ja vielleicht gerne auf den Bus umsteigen. Das geht nicht. Warum? Na, ich finde natürlich kaum einen Platz, wo ich ein so teures Gerät einfach mal anschließen kann. Also dann nehme ich ja jetzt nicht mein Fahrradschloss und mache das mal eben fest. Und auch wenn ich einfach kaputt bin oder einfach nicht mehr weiter möchte mit dem Rad, dann möchte ich vielleicht das Rad im ÖPNV mitnehmen. Das geht meistens einfach, in den meisten Fällen einfach nicht. Und wo will ich das Rad auch abstellen? Es gibt ja kaum Ladeplätze. In Wismar, ganz interessanter Fakt, da gibt es E-Bike-Ladeplätze im Autoparkhaus am Hafen. Also ich weiß nicht, das Parkhaus ist für mich als Fahrradfahrer, wenn ich in eine Stadt besuche, jetzt nicht unbedingt die erste Adresse.
Aber gut, wenn du was laden musst und andererseits auch noch darauf setzen willst, dass Kameras dein Fahrrad beobachten und es dir keiner klaut,
immerhin,
wird sich das vielleicht in Zukunft ändern.
Ja, ich wäre übrigens auch dafür, dass da ganz viel passiert, dass wir mal wegkommen von diesen starren Fahrrad und Auto und Bus, sondern dass wir also versuchen, auch das miteinander zu vernetzen einfach, ne? Und da auch viel digitaler werden. Dann spricht man ja auch eine ganz andere Generation an, die auch vielleicht bereit ist, die ja auch unter Umständen ne, möchte, auch mal das Auto stehen lassen, was für Umwelt, Naturschutz tun möchte. Ne? Aber ich sehe das ja auch bei mir, in meinem Beispiel zum Beispiel, ich würde auch gerne mehr mit dem Rad fahren, aber es gibt einfach zu viele Hürden auf dem Land. Ne? Also ich schaffe jetzt nicht die Strecke von meinem Dorf bis nach Schwerin.
Ja. Nee, zumal nicht auch mit zwei Kindern. Ne? Du hast zwei kleine Kinder, die müssen ja auch irgendwie und einer hinten, einer vorne. Dann wird's wackelig und ein großes Lastenfahrrad muss ich, ne? Das darf man auch nicht vergessen, 5.000 Euro sind dafür mittlerweile fällig, für so ein elektrobetriebenes Lastenfahrrad.
Wow.
Holla die Waldfee, ne? Ja, also das muss man sich doch erstmal leisten können.
Ja, es würde schon ein bisschen was vereinfachen. Also so grundsätzlich, der Trend nimmt zu. Das habe ich auch gemerkt, als ich mit Volker Jacobs gesprochen habe, unserem Fahrradtour-Guide aus dem Klützer Winkel.
Spielt sicher auch Corona eine gewisse Rolle, weil die Leute mehr im Urlaub im Inland machen. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass viele sich eben auch in den letzten Jahren Elektroräder angeschafft haben von den Älteren. Und die werden ja bleiben, sodass ich denke, dass die Zahlen da nicht wieder zurückgehen nach Corona, sondern entweder auf dem jetzigen Niveau bleiben oder vielleicht sogar noch weiter ansteigen. Also da sollte sich die Tourismuswirtschaft auf jeden Fall drauf einstellen.
Ich habe zum Thema Motivation zum Fahrradfahren was Schönes erlebt. Und zwar gibt es ja so einen neuen schönen Begriff, wie man Leute zu etwas motiviert. Und der heißt Gamification. Das heißt, mach ein Spiel draus. Ne? Also Game ist ja das Spiel auf Englisch. Und sobald du ein Spiel draus machst, genau.
Ich kann Eltern den Begriff nur noch nicht.
Eltern kennen das, aber das gibt es eben auch sonst. Und zwar ist eine dieser Gamification-Nummern das sogenannte Stadtradeln.
Ja.
Also man sorgt dafür, dass man einfach Kilometer trackt, dass man also jeden Kilometer, den man fährt, zählt. Und andere tun das auch. Und wenn dann so ein bisschen der Ehrgeiz erwacht, dann will man mehr Kilometer gefahren sein als der andere und lässt dann eben einmal öfter vielleicht das Auto stehen und nimmt das Fahrrad und fährt rum. Also ich hatte damit viel Spaß und du, Martina, hast ein paar Statistiken dazu.
Ja, richtig. Hast du tatsächlich mitgemacht?
Ich habe mitgemacht, ja. 555 Kilometer in 2 Wochen.
Wow, nicht schlecht. Also irgendwie an mir vorbeigegangen, aber beim nächsten Mal bin ich dabei.
In meinem Team ist jemand über 2000 Kilometer gefahren.
Wow. Wow,
in den 3 Wochen. 2000 Kilometer.
Das ist super. Also genau, das zeigt auch so ein bisschen die Statistik. Auch Schwerin wahrscheinlich immer.
Ja, genau.
Ja, genau. Die Schweriner waren beim Stadtradeln. Also das ist ja erstmal grundsätzlich kurz erklärt, so eine bundesweite Aktion vom Klimabündnis. Und alle Bündnispartner, Kommunen, die da Ämter, die mitmachen, müssen halt 21 Tage Radfahren. Ne? Und dann können sich Teams bilden oder auch Einzelpersonen. Und dann werden die Kilometer gezählt. Und Schwerin war ganz weit vorne. Also die hatten tatsächlich 1128 Radfahrerinnen und haben sage und schreibe knapp 225.000 Kilometer Strecke in 21 Tagen. Also das finde ich schon enorm. Wir gucken uns mal den Landkreis Nordwestmecklenburg an. Da waren sie auch schon ganz stolz mit ihren 250 Teilnehmern. Aber im Endeffekt waren es dann 46.630 Kilometer. Ist auch schon eine Menge. Amt Neuburg übrigens, die waren diese Fahrradgemeinschaft, eine Fahrradgemeinschaft, ein Team aus dem Amt Neuburg waren die stärksten. Wir hatten so die besten Einzelfahrradfahrer waren so, die hatten so 1000 Kilometer. Und im Kreis Ludwigslust-Parchim hat sich das so ein bisschen auf die Städte und Gemeinden aufgeteilt. Also da hat nicht jetzt so der ganze Landkreis mitgemacht, wie jetzt Nordwestmecklenburg. Da hat die Stadt Ludwigslust zum Beispiel 75.000 Kilometer erfahren. Also das finde ich auch schon ordentlich. Parchim waren auch so 70.000. Amt Grabow hatte 4.400 ungefähr, ne, für so ein kleines Amt finde ich das auch schon ganz gut. Neustadt-Lewe 52.000 und Wittenburg so knapp 16.000.
Viele, viele Zahlen, aber die Botschaft dahinter ist ja, so eine Stadt wie Schwerin, da rockt das ziemlich.
Ja.
Ne, da funktioniert das richtig gut. Mhm. Und obwohl Nordwestmecklenburg ja gar nicht so wahnsinnig viel weniger Einwohner hat, funktioniert es auf dem Lande eben noch nicht so gut. Das ist ja was man aus so einem Spiel wirklich ablesen kann. Und der Matthias Engling, den wir vorhin gehört haben, den grünen Fraktionsvorsitzenden, den haben wir zum Thema Stadtradeln hier auch nochmal unter dem Regler liegen.
Ja, also ich finde es eine schöne Aktion, weil es für den Radverkehr einfach Öffentlichkeit schafft. Und ich glaube, wenn wir das in Zukunft weiterführen, dann werden wir noch viel, viel mehr Menschen begeistern für den Radverkehr. Wir werden es aber auch schaffen, ein bisschen Dialog zu schaffen zwischen Verwaltung, die, ich sag mal, den Radverkehr auch so mal voranbringen müssen, auch den Bürgern, die sagen, okay, an der Stelle gibt es ein Problem, an der Stelle muss was gemacht und ausgebessert werden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dieser direkte Dialog. Und ich glaube, dafür ist diese Aktion ganz, ganz wichtig, ganz, ganz erfolgreich.
Genau, das ist das, was du vorhin gesagt hattest, nämlich, dass man Fehlerstellen melden
richtig,
kann, gefährliche Stellen. Das kann man ja in der App des Stadtradelns auch tun.
Genau.
Das war eine schöne Verbindung. Was sagt der ADFC dazu?
Der begrüßt natürlich auch dieses ganze Projekt aufgrund seiner ganzen Auswirkungen, CO2 einsparen und so weiter und so fort, aber vor allem aus einem ganz speziellen Grund.
Es wäre wünschenswert, wenn mehr kommunale Entscheidungsträger in dieser Zeit tatsächlich zum Radfahrenden mutieren würden. Denn dann würden sie einen anderen Blick auf die Situation der Radfahrenden im Land haben und ein anderes Verständnis entwickeln können für das, was in diesem Bereich noch im Argen liegt. Radverkehr hat eine andere Bedeutung als in der Vergangenheit und dem muss politisch Rechnung getragen werden.
Übrigens auch sehr interessant, worauf er mich nochmal aufmerksam gemacht hat. Nordwestmecklenburg hat ja als ganzer Kreis mitgemacht. Und eigentlich gab es auch in Wismar die Bemühung, nochmal extra als Stadt mitzumachen. Aber da gab es dann so ein Hin und Her. Und im Endeffekt hat sich die Bürgerschaft tatsächlich dagegen entschieden. Obwohl noch nicht mal klar war, die haben dann das dann ein bisschen auf den Kreis geschoben, haben gesagt, Mensch, der Kreis macht ja mit. Das war zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht klar. Und jetzt gibt es immer wieder Anträge, ob sie nicht doch noch mitmachen wollen. Und noch ist es nicht entschieden.
Oh Gott, bei so einer symbolischen Aktion noch. Ja. Ja. Politischer Hickhack, meine Güte.
Die sind dann so in den Kreis, also Wismar gehört ja zum Kreis, ne? So, sie hätten natürlich als eigenständige Stadt auch machen können, aber sie haben sich so ein bisschen in den Kreis reingemogelt.
Zumindest versuchen sie es ja.
Ja, genau. Also ich musste eben schon ein bisschen, Herr Krumpen, da sprach mir da auch so ein bisschen aus der Seele. Wir sind ja auch als Lokalreporter viel in der Politik unterwegs, in der Lokalpolitik und kriegen das immer mit, wenn über Straßen, über Radwege gesprochen wird, ne, in den Kreistagen und so. Und manchmal denke ich mir auch so, wart ihr da überhaupt schon mal? Yeah. Von daher sagt, ja klar, also politische Entscheidungsträger raus auf die Straße, auf die Radwege, wunderbar.
Jetzt haben wir ganz viel geredet über Alltagsradeln. Das ist ja auch das, was sozusagen die Verkehrswende irgendwie beinhaltet, nämlich dass wir einen Schritt zurücktreten vom Autofahren und einen Schritt hin zu anderen Verkehrsmitteln, die vielleicht nicht mehr nötig machen, dass jeder ein eigenes Auto besitzt. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass Radfahren gerade bei uns in Westmecklenburg natürlich auch ein absoluter Wirtschaftsfaktor ist.
Ja, total. Ne? Also wir denken mal an den Tourismus. Ne? Und gerade an der Ostseeküste, bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, da lässt sich wunderbar Radfahren. Es gibt ja insgesamt, aber auch in allen anderen Landkreisen, insgesamt im Land, im ganzen Land 9 Fernradwege oder Radfernwege. Und dann gibt es auch noch 21 Rundwege in Mecklenburg-Vorpommern, die teilweise wirklich sehr gut ausgebaut sind. Und inzwischen machen auch rund 30% der Gäste im ganzen Land Mecklenburg-Vorpommern sind Radfahrer, also Radurlauber. Und da sind sie auch dabei, jetzt zum Beispiel, es gibt ein großes Förderprogramm vom Bund, Erhaltungsprogramm Radfernwege MV heißt es. Da sind auch noch mal ein paar Millionen Euro reingestellt worden in den Haushalt, dass die noch mal überarbeitet, noch mal in Stand gesetzt werden können, die Wege. Und wir haben zum Beispiel 2 der beliebtesten Radfernwege Deutschlands sogar, die wir uns durchs Land führen.
Lass mich raten, der Ostseeküstenradweg?
Ja, richtig, genau, der kommt an 3. Stelle.
Aha.
Hinter dem Elbe-Radweg.
Stimmt, der rockt so richtig. Ja, da ist richtig was los.
Ja, da gibt es ja ein Stück.
Ganz kleines Stückchen, ja, Mecklenburg-Vorpommern.
Ganz kleines Stückchen, genau. Am Amt Beutzenburger Land. Richtig, genau. Und dann haben wir auch noch ganz viele tolle Rundwege hier, Residenzstädte. Und wenn man wirklich hier Radfahren will und gut Radfahren will, so Urlaubsreisen machen will, da findet man auf jeden Fall was. Also da war ich wirklich positiv überrascht. Und inzwischen gibt es auch so rund 300 Unterkünfte, die vom ADFC zertifiziert sind. Bed and Bike heißt das, ne? Und da müssen die Radfahrer inzwischen rechtzeitig buchen, schreiben sie, damit sie überhaupt noch einen Platz kriegen im Winter, im Sommer.
Naja, und das kenne ich eben auch sozusagen, das habe ich zuerst als Motorradfahrer kennengelernt. Du hast ja als Zweiradfahrer, der Witterung ausgesetzt ist, bestimmte Bedürfnisse. Ne? Also A, brauchst du natürlich, klar, Bett und was zu essen, ist ja schon das Selbstverständliche. Aber selbstverständlich möchtest du dein Fahrrad, gerade wenn du, Antonia, du hattest das vorhin erwähnt, teures E-Bike ist, möchtest du es auch vernünftig abstellen können. Ne? Und wenn der dann noch ein bisschen Werkzeug in seiner Garage rumliegen hat, der Hotelier oder der Pensionsbesitzer, ist das natürlich toll.
Ja, und Volker Jakobs, unser Fahrradfahrer aus dem Klützer Winkel, der beobachtet das ja auch schon seit ganz vielen Jahren, seit 15 Jahren, wie sich das touristisch alles entwickelt hat auch. Und es gibt ja inzwischen, ich liebe ja auch den Klützer Winkel, ne, für gerade dafür, dass...
Mir gar nicht aufgefallen.
Ja, warum habe ich den auch ausgewählt? Ja, da in jedem Ort gibt es einen Hofladen, ein Café, eine kleine Unterkunft, ein Hotel, ein Biohotel oder wie auch immer. Also das ist ja viel, der ist vielseitig aufgestellt, der Klützer Winkel. Also ich finde es großartig.
Und was auch ganz wichtig ist, was ja auch ein Radfahrer immer braucht, es sind hier also auch so Einkehrpunkte entstanden, wo man eben Kaffee trinken kann, Kuchen essen kann oder auch zum Mittag richtig was essen kann, wo auch eine Toilette ist. Das braucht ja ein Radfahrer auch mal. Und das gibt es hier inzwischen aber eigentlich in ausreichendem Maße. Das war ja ganz am Anfang auch noch nicht so, aber da hat sich eben auch so eine Infrastruktur entwickelt, die Radfahrer einfach auch brauchen.
Für die lustige Tagestour mit Einkehr sind ja für die meisten Leute Herbst und Winter nicht so unbedingt die Kernzeiten. Aber geübte Alltagsradler, das haben wir auch mitgekriegt, die lassen sich ja von schlechtem Wetter nicht abschrecken. Wie ist es mit euch? Habt ihr das Rad jetzt eingemottet bis zum Frühling oder seid ihr auch jetzt Herbst, Winter noch unterwegs? Martina, wie ist es bei dir?
Nee, also es steht noch draußen im Unterstand. Also ja, ich werde noch ein bisschen noch mit dem Fahrrad fahren, aber dann zum Winter hin, dann werden sie tatsächlich eingemottet bei mir.
Ich bin eine Frostbeule. Ja. Ich bin eine totale Frostbeule. Also ich habe es jetzt schon, ich glaube vor einer oder zwei Wochen habe ich es schon in den Keller gebracht. Ja, ich kriege immer so kalte Finger und so kaltes Gesicht. Ja, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen noch, ich hole lieber die Skier raus, aber da brauchen wir erstmal Schnee.
Das weiß ich auch nicht so genau, ob das was wird. Also in jedem Fall euch beiden ganz vielen Dank für eure Recherchen. Ich habe total viel gelernt. In der kommenden Woche, da geht's hier bei Dorf, Stadt, Kreis ins Peenetal. Da will nämlich das Land zusätzlich zum bisherigen Schutzgebiet nochmal 7000 Hektar unter Naturschutz stellen. Einige jubeln drüber, andere sind sauer. Welche Argumente beide Seiten vorbringen, wir reden drüber hier in Dorf, Stadt, Kreis. Für heute vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank nochmal an Antonia Schindler und Martina Scheller. Ich
gerne.
Bin Thomas
Sehr Lieder. Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Jetzt abonnieren. In der ARD Audiothek.